Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Der Podcast vom 36C3 in Leipzig.
Mit Peter Welchring und ins DLF-Studio gekommen ist Friedemann Ebelt von Digital Courage. Ebelt, die gesamte Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, die wird ja auch auf dem Kongress hier in Leipzig sehr intensiv geführt. Was sind denn die Punkte, an denen am heftigsten Kritik geübt wird?
Die Kritik aus meiner Sicht, die wirklich angemessen ist und die gebracht werden muss, ist, dass aktuell die Mitgliedsländer, also die Regierungen der europäischen Staaten, massiven Druck machen auf die Europäische Kommission und auf den Europäischen Gerichtshof. Und letzteres ist aus unserer Sicht und nach unserer Einschätzung ein absoluter Skandal.
Warum ein Skandal? Politisch Druck ausüben heißt, man versucht seine Interessen durchzusetzen. Und die Sicherheitsbehörden sagen ja, wir brauchen genau diese Vorratsdatenspeicherung, damit wir schwere Kriminalität eben auch verfolgen können.
Der Skandal besteht darin, dass wir ganz klare Urteile haben vom Europäischen Gerichtshof. Und der sagt, ja, es ist ja möglich, Vorratsdaten zu speichern. Das heißt, Telekommunikationsdaten auf Vorrat, so etwas wie, wer telefoniert. Mit wann, wem. Aber, und das sind eben Hürden, die der Europäische Gerichtshof setzt, das geht nicht einfach so pauschal immer von allen Menschen, sondern es muss einen Zusammenhang geben zwischen der Vorratsdatenspeicherung und einer Bedrohungslage. Und die zweite Hürde, die gesetzt wird, ist, man kann nicht einfach von allen Menschen immer alle Daten erfassen, sondern es muss eingeschränkt sein auf einen geografischen Bereich oder vielleicht auch auf eine bestimmte Zeitspanne. Und der Skandal besteht darin, dass obwohl diese Urteile so klar sind, die Mitgliedsländer weiterhin Druck machen und diese Urteile einfach ignorieren wollen. Sie wollen sie umgehen, sie wollen sie auf anderen Rechtswegen sozusagen aushebeln. Und das geht nicht. Also es kann nicht sein, dass der größte Gerichtshof in Europa einfach so ignoriert wird.
Manchmal hat man den Eindruck, als sei die Debatte, die wir in Deutschland vor vielen Jahren schon geführt haben, die auch das Bundesverfassungsgericht hier eigentlich schon beendet hat, als sei die einfach nochmal auf die europäische Ebene verlagert worden.
Korrekt. Das ist wahrscheinlich auch, was dem deutschen Gesetzgeber klar geworden ist. Er ist in Deutschland mehrfach an Verfassungsgerichten gescheitert, auch am Bundesverfassungsgericht. Und jetzt wird eben versucht, das über Bande, über die Europäische Union durchzuringen. Aber auch in Deutschland gibt es wieder neue Argumente. Jetzt ist es der Rechtsterrorismus. Und jetzt heißt das Argument, also überspitzt in meiner Sicht, wir haben jahrzehntelang beim Thema rechte Gewalt und rechten Terror weggesehen und viel zu wenig gemacht. Und die politische Antwort ist jetzt Massenüberwachung. Und das ist eine komplette Katastrophe für eine Demokratie und einen Rechtsstaat.
Nun wird ja häufig auch damit argumentiert, die Zahl der Daten, die dann erhoben wird, die sei doch gegenüber früheren Konzepten wesentlich geringer und abgeschwächt worden.
In jedem Fall sehen wir, dass die Gesetzgeber nicht daran interessiert sind, die Schranken des Europäischen Gerichtshofs einzuhalten, sondern sie wollen den Full Take, also sie wollen wirklich so viel sie bekommen können. Und das ist das, was wir nach den wenigen Dokumenten, die wir bekommen, aus Europa, aber auch von der Bundesregierung, sagen können. Also es ist ein ganz klarer Trend, so viel wie möglich zu überwachen und zu speichern. Und wir sehen keinen konkreten Vorschlag, der wirklich ernsthaft versucht, die Vorgaben der Verfassungsgerichte zu befolgen und einzuhalten, sondern was wir sehen, sind nur konkrete Versuche, darüber hinauszugehen.
Schwerstkriminalität soll vor allen Dingen damit verfolgt werden. Das war immer so eins der Argumente. Das würde doch aber auch voraussetzen, dass eigentlich schon von vornherein, wenn solche Daten dann tatsächlich nachträglich bearbeitet werden, ein konkreter Verarbeitungszweck genannt werden muss. Wäre das nicht mit diesem konkreten Verarbeitungszweck zumindest eine Einschränkung, mit der man leben kann?
Es wäre ein Element, um eine mögliche Vorratsdatenspeicherung einzuschränken. Und ich denke, da würde der EuGH, je nachdem, was dann noch an Einschränkungen passiert, durchaus mit leben können. Wie gesagt, der Europäische Gerichtshof hat nicht gesagt, es ist komplett unmöglich. Insofern ist das ein grundrechtefreundliches Urteil gewesen, eine grundrechtefreundliche Position. Aber es ist auf keinen Fall eine Position, die eben Ermittlungen unmöglich macht. Es ist noch nicht mal eine Position, die Überwachung unmöglich macht. Was wir aber sehen ist, dass was beispielsweise Europol vorgeschlagen hat mit der sogenannten Vorratsdatenspeicherungsmatrix. Sie haben einfach einen Kommunikationsstandard genommen und da ist pro Kommunikation, also mobile Telekommunikation, gibt es mehr als 400 Datenkategorien. Und dann wurde eine Tabelle den Mitgliedsländern hingelegt und wurde gesagt, welche Daten braucht ihr denn nicht? Beispielsweise, braucht ihr denn wirklich die Klingeltöne? Braucht ihr wirklich die Länge der Antenne? Braucht ihr wirklich Informationen, Daten über die Qualität der Datenverbindung? Und die Mitgliedsländer konnten sich auf nicht ein einziges Datum einigen, was sie nicht brauchen und nicht wollen. Also der Kurs ist ganz klar alles, was geht.
Wie stark ist denn da die Zusammenarbeit von Europol und etwa einem Bundeskriminalamt in Richtung Lobbyismus, so viele Daten wie möglich über jede Verbindungsaufnahme und letztlich damit auch ja, über so etwas wie ein Gesamtraster, ein persönliches Profil zu bekommen?
Das ist ein sehr, sehr spannender Punkt. Wie genau die Lobbyarbeit aussieht, das können wir nicht sagen. Wir haben einfach nicht genügend Dokumente. Wir versuchen immer mit Transparenzanfragen auf EU-Ebene oder eben Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz auf Bundesebene an Informationen zu bekommen. Was wir wissen, es gibt von Europol Veranstaltungen jährlich, auf denen Vorratsdatenspeicherung ein Thema ist. Was wir auch wissen, sind natürlich die Äußerungen, die dann eben vom BKA kommen und sie sagen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen. Aus unserer Sicht ist es fatal, dass die Ermittlungsbehörden weiterhin auf Massenüberwachung setzen, weil sie könnten schon längst ein Instrument haben, was ihre Ermittlungsarbeit ermöglichen würde. Zum Beispiel Quick Freeze. Aber das wird dadurch verhindert, dass immer versucht wird, die Grundrechtsurteile auszuhebeln. Und da ist halt irgendwo ein Stopp. Soweit erstmal.
Quick Freeze müssen wir ein bisschen erläutern. Da geht es ja darum, dass in einem ganz konkreten Verdachtsfall ein ganz konkreter Verdächtiger genommen wird und dessen Daten sozusagen eingefroren und dann ausgewertet werden. Welche technischen Vorteile sehen Sie denn da gegenüber einer Vorratsdatenspeicherung, die dann breiter angelegt ist? Werden da nicht auch Daten dann einfach ja nicht mehr erfasst, die eigentlich nötig wären, um diesen Tatbestand aufzuklären?
Also Quick Freeze ist einfach ein gezieltes Ermittlungsinstrument. Also die Vorratsdatenspeicherung ist ein Massenüberwachungsinstrument, was pauschal alle Daten von allen Menschen erfasst. Bei Quick Freeze braucht man eben das, was der Europäische Gerichtshof gefordert hat. Wir brauchen eine Bedrohung, eine Gefahrenlage und dann eine zugeschnittene Datenspeicherung. Und man kann das auch auf mehrere Menschen zuschneiden. Es muss nicht sein, dass nur wirklich eine Person dann überwacht wird. Das ist jetzt auch schon nach Rechtslage möglich. Es ist ja auch nicht so, dass Ermittlungsbehörden keine Möglichkeit hätten, Anschlüsse zu überwachen oder einzelne Personen zu überwachen. Aber mit Quick Freeze könnte man sagen, es gibt vielleicht eine konkrete, ganz klare Lage, dass ein Terroranschlag oder Ähnliches angekündigt, geplant wird und so weiter. Und dann kann man natürlich in dem geografischen Raum für eine bestimmte Zeit Daten erfassen oder auch nachdem ein Terroranschlag passiert ist, kann gesagt werden, okay, jetzt frieren wir die Daten ein, die bei den Telekommunikationsanbietern liegen und verwenden sie für Ermittlungsarbeit. Und danach und davor ist die Maßnahme einfach nicht existent. Davor und danach gibt es keine Überwachung. Das sind verhältnismäßig auch grundrechtlich akzeptable Maßnahmen. Aber auch nur dann, wenn wir wirklich nachweisen können, dass sie was bringen. Das ist nämlich auch noch ein Punkt, da sind die Länder, also die Regierungen, aber auch eigentlich alle, die Vorratsdatenspeicherung fordern, den Kritikerinnen, also uns, eine Antwort schuldig. Wo ist denn der Nachweis, dass das wirklich notwendig ist und dass es wirklich hilft? Die EU-Kommission macht jetzt dazu eine Studie. Das wird aber noch eine ganze Weile dauern, bis die Ergebnisse vorliegen. Und aktuell ist es so, dass in den letzten Verhandlungen vor dem Europäischen Gerichtshof, die waren Anfang September in diesem Jahr 2019, konnten die Mitgliedstaaten keine konkreten Fälle nennen, in denen sie wirklich unbedingt Vorratsdatenspeicherung gebraucht hätten. Und das hat auch das Gericht soweit erstmal gesehen. Wir sind gespannt, wie dann letztendlich die Entscheidung des Gerichts ausfallen wird. Aber unser Eindruck ist, dass die Richterinnen und Richter nicht überzeugt sind.
So ein Argument, das ich etwa von der Herbsttagung des BKA mitgenommen habe, war, Vorratsdatenspeicherung wird von einigen Vertretern der Sicherheitsbehörden auch verlangt, weil die Verhaltensanalysen machen wollen. Die sagen, wir brauchen diese gesamten Daten, damit wir so etwas Ähnliches wie Verhaltensmuster von Kriminalität auch wirklich nachvollziehen können, lernen können.
Ja, in dem Argument fällt in gewisser Weise eine Maske. Es wird nämlich immer gesagt, wir brauchen das zur Ermittlung, zur Aufklärung von Verbrechen und so weiter. Das ist was, wo auch kein Mensch widersprechen kann und möchte. Klar, Verbrechen muss aufgeklärt werden. Es geht aber, und das zeigen uns jetzt Dokumente eben aus der Verhandlung vor dem Europäischen Gerichtshof, darum, dass die Regierung oder auch die Ermittlungsbehörden wollen eigentlich Predictive Policing. Sie sagen eigentlich, wir brauchen die Daten, um Muster zu erkennen, die Menschen nicht erkennen können. Das heißt, sie wollen Daten auf Vorrat speichern von der Kommunikation, wer, wann, wo, wie, mit wem, wie lange, um dann automatisch eine Analyse drauf laufen zu können. Und das ist galaktisch weit von dem entfernt, was der Europäische Gerichtshof sich vorstellen kann. Das ist eine ganz, ganz andere Nummer. Da kommen wir wirklich rein in den Überwachungs- und Polizeistaat. Das ist, da wird sozusagen noch unter dem Feigenblatt Vorratsdatenspeicherung, was uns schon viel, viel zu weit geht, wird schon die nächste Überwachungskanone in Stellung gebracht. Und das ist eine Vermischung auch von Debatten. Und das ist, darin steckt definitiv auch ein großer Skandal.
Aber ein Argument heißt dann ja auch immer, naja, aber dann haben wir doch breite Daten und sind statistisch einfach sauberer, als wenn wir unter Umständen mit irgendwelchen Daten operieren müssen, die dann einen Bias von vornherein haben. Weil wenn ich eine Massenüberwachung habe, dann habe ich ja wirklich die breitestmögliche Datenbasis.
Es gibt einfach kein Argument, um Massenüberwachung schönzureden. Und es wird natürlich immer versucht, was Daten angeht und die Qualität von Daten, haben wir in Dänemark gesehen, gab es einen Fall in diesem Jahr. Da wurden, ich glaube, etwa 10.000 Urteile mussten wieder aufgerollt werden, die basierten auf Vorratsdaten. Und es kam raus, dass bei dem Verarbeiten der Daten Fehler aufgetreten sind und möglicherweise auf Grundlage falscher Daten Urteile gefällt worden sind. Das heißt, mit dem Argument, immer mehr Daten und wir sind stabiler und sicherer, das führt uns in eine komplette Vollüberwachungsgesellschaft. Also dann kann ich auch sagen, okay, wir brauchen noch von jeder Wohnung eine Live-Videokameraaufnahme, um wirklich zu wissen, ob da die Person war oder ob nur das Handy da gelegen hat. Also mit dieser Argumentation reiten wir uns wirklich in einen Totalüberwachungsstaat.
Und in dieser Vollüberwachungsgesellschaft, die Sie gerade so skizziert haben, da würde es auch darum gehen, dass immer noch nach wie vor auch bestimmte Muster an Verhalten vorausgesetzt werden, die definiert werden als korrektes Verhalten?
Genau, das ist das, was aktuell bei der Gesichtsanalyse und der Videoüberwachung auch probiert wird. Also einerseits geht es darum, wir haben Videoüberwachungskameras, da kann ich dann im Nachhinein sehen, okay, was ist passiert? Das ist sozusagen die eine Stufe. Die nächste Stufe ist dann eine automatische Gesichtsanalyse. Das heißt, die Kamera gleicht das, was sie erkennt, mit einer Datenbank ab und versucht, Kriminelle oder wen auch immer, wer auch immer da in der Datenbank ist, zu erkennen. Und die dritte Stufe ist eine Verhaltensanalyse. Das heißt, die Kamera überwacht, wer sich wie bewegt. Ne? Renne ich, bleibe ich liegen, entferne ich mich 2,20 Meter vom Koffer und erlaubt sind algorithmisch nur 1,90 Meter. Da wird was auch immer ausgelöst, ein Alarm, dann kommt das BKA reingestellt, wie auch immer. Ja. Und diese Denke der Verhaltensüberwachung wird auch auf Kommunikationsdaten übertragen. Und wenn das wirklich das Ziel ist, dann haben wir es nicht mehr mit Ermittlungsbehörden zu tun, auch nicht mehr mit Polizeiarbeit, sondern wir haben es dann einfach wirklich mit Überwachungsbehörden zu tun. Also es sind ja geheimdienstliche Methoden, das kennen wir aus der deutschen Geschichte und das wollen wir definitiv nicht. Und was da auch immer sehr verdreht wird, ist der Begriff der präventiven Polizeiarbeit. So wie ich präventive Polizeiarbeit kennengelernt habe, in der Grundschule, dann kommen Polizistinnen und Polizisten an die Schule und erklären mir, wie ich mich im Straßenverkehr verhalten soll, damit es nicht zu Unfällen kommt. Wie verhalte ich mich sicher als Kind im Straßenverkehr? Das ist Präventionsarbeit. Mittlerweile wird der Begriff umgedreht. Es geht jetzt darum, von vornherein Verbrechen irgendwie zu erahnen und von vornherein repressive Maßnahmen einzuführen und durchzusetzen. Das heißt, bevor ich wirklich was verbrochen habe, bevor ich bei Rot über die Ampel gegangen bin, soll ich schon dann ein Bußgeld bekommen oder eine Handschelle oder mein Handy wird überwacht oder was auch immer. Das ist diese Denke dahinter und die wird jetzt natürlich auch auf Vorratsdatenspeicherungsdaten angewendet.
Vor dem Verbrecher am Tatort sein, so hat der frühere Präsident des Bundeskriminalamtes Horst Herold das mal genannt. Das heißt, dieser Geist von Horst Herold, der ist auch in der Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung immer noch spürbar?
Absolut. Das ist das, was wir auch beim NSU gesehen haben. Die waren auch vor den Verbrechern am Tatort. Und das sind unheilvolle Verstrickungen gewesen. Das war der Verfassungsschutz und der nationalsozialistische Untergrund. Das wollen wir nicht. Wir wollen Ermittlungsarbeit. Und natürlich können und müssen im Einzelfall Personen überwacht werden, wenn es um wirklich schwere Verbrechen geht und organisierte Kriminalität. Aber diese Rechtsmittel gibt es und es gibt auch die technischen Mittel, das zu tun. Und natürlich ist Verschlüsselung eine neue Herausforderung auch die Vielzahl von Kanälen, die es für die Kommunikation gibt. Und darauf gibt es Antworten, aber eine Antwort kann es und darf es nicht geben und das ist Massenüberwachung.
Ja, vielen Dank für diese Einschätzungen und Informationen an Friedemann Ebelt von Digital Courage.
Das war der Deutschlandfunk-Podcast vom 36C3 in Leipzig.